Als die Lehrerin von nebenan bei ihm anläutet, da kann er endlich seinen Plan umsetzen. Endlich kann er zum größten Frauenmörder Europas werden. Denn schon viel zu lange träumt er davon, ein wahres Massaker anzurichten. Endlich ist seine Chance gekommen. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es dann noch, wie immer, den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Hauptberuf Journalist. Wenn ihr die letzten beiden Episoden gehört habt, dann wisst ihr, dass unser Hörer- und Hörerinnen-Treffen im Mai stattfindet. Wir stellen uns dem Grauen und machen eine Führung durch St. Pölten mit der Rita. Die ist Fremdenführerin und hat offiziell den härtesten Job der Welt. Jetzt habe ich aber ein Problem. Die Führung ist mittlerweile restlos und bis auf den letzten Platz ausgebucht. Und ich bekomme immer noch Mails von euch und von ganz lieben Menschen, die unbedingt mitkommen möchten. Es gibt sogar Leute, die wollen extra aus Deutschland anreisen. Ja Leute, das freut mich riesig, aber wie gesagt, wir sind völlig ausverkauft. Es tut mir leid. Ich kann allen, die jetzt nicht mehr dabei sein können, nur anbieten, dass ich euch auf die Warteliste setze und euch informiere, falls jemand doch nicht kommen kann. Ich weiß, das ist unbefriedigend, aber ich habe ehrlich gesagt auch nicht mit so einem Ansturm gerechnet. Alle, die dabei sind, haben mittlerweile ein Mail erhalten mit dem genauen Treffpunkt und der Uhrzeit. Wir würden nachher noch ein wenig die Gastronomie von St. Pölten erkunden und uns wahrscheinlich Skorbut, Hepatitis oder noch völlig unbekannte Krankheiten einfangen. Aber was ist so eine Stadtführung durch eine vom Teufel selbst erbaute Stadt ohne ein kleines Souvenir in Form eines zünftigen Magen-Darm-Infektes? Den meisten habe ich es eh schon gesagt, aber es ist aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl leider nicht möglich, dass ihr eure individuelle Psychotherapeutin oder euren Nervenarzt mitbringt. Wenn der Bedarf besteht, kann ich aber im Anschluss noch gerne eine Gruppenstunde im Therapiezentrum buchen. Individuelle Beruhigungsmittel, Alkohol oder Drogen sind erlaubt, die müsst ihr aber selbst mitbringen. Beruhigungsmittel empfehle ich auch bei unserem heutigen Fall. Oh, diese Überleitung ist mir wieder mal hervorragend gelungen. Ja, denn heute geht's wieder mal richtig blutig zu und grauslich und ein wenig verstörend. Und unser Fall hat auch noch ein wenig die trottelige Inkompetenz, wie wir sie in diesem Land richtig gerne lieben. Außerdem spielt unser Fall in einem Bundesland, das völlig unterrepräsentiert ist, nämlich in der schönen Steiermark. Ihr wisst schon, das sind die mit dem Kernöl und dem Blut aus Himbeersaft oder so. Und das ist gleichzeitig die Gegend, in der nicht nur die Hunde böllen. So, alle Steirer beleidigt. Wunderbar, so wie es gute alte Tradition ist in diesem Podcast. Los geht's! Der verstopfte Abfluss. Es ist der 6. Dezember 1973. Ein Donnerstag, wenn es jemand ganz genau wissen möchte. Es ist gegen 13 Uhr. Da klopft es an der Zimmertür in der Wohnung im Kaiser Franz Josefs Kai Nummer 58. Es ist die Wohnung von Karl Otto Haas. Der 24-Jährige öffnet. Vor ihm steht Catherine Boutelier, eine bildhübsche Frau, eine Französin. Die ist als Austauschlehrerin in Graz tätig. Hattet ihr auch mal eine Austauschlehrerin? Wir hatten mal in der Schule im Waldviertel eine aus Schottland, die hat kein Mensch verstanden, inklusive der Englischlehrer. Das war ein ganz großer Spaß. Egal, die Catherine, die hat nämlich jetzt ein ganz anderes Problem als sprachwissenschaftlich lernresistente und äußerst minderbegabte Schüler. Der Abfluss in der Küche ihres Studentenzimmers ist verstopft. Ja, und sie bittet Haas, sich das einmal anzusehen. Kein Wunder, dem gehört nämlich die Wohnung und die 23-jährige Austauschlehrerin wohnt schon einige Zeit hier zur Untermiete. Sie möchte auch in Österreich bleiben. Die ist nämlich mit einem Steirer verlobt und die beiden werden bald heiraten. Wahrscheinlich hat er die doch recht prononcierte Ausspracheweise des steirischen Idioms besser gefallen als die doch sehr fließende und fluide, sanfte Aussprache des Französischen. Das ist aber nur so meine Vermutung. Karl Otto Haas, der Vermieter, sagt, na sicher kann ich mir das anschauen, überhaupt kein Problem. Der 24-Jährige mit den schulterlangen Haaren, dem Dreitagebart und der dicken Brille, der ist nämlich handwerklich einigermaßen geschickt. Der Karl Otto, der ist nämlich schließlich gelernter Tischler, so ein verstopfter Abfluss. Naja, der ist zwar nicht aus Holz, aber das wird der Karl Otto schon noch hinbekommen. Wenige Minuten später heulen in Graz die Sirenen. Im Kaiser Franz Josefs Quai brennt es. Dichter Rauch kommt aus der Wohnung von Karl Otto Haas. Nachbarn haben die Feuerwehr verständigt. Die hat aber beim Eintreffen gar nicht mehr so viel zu tun, denn das Feuer in der Wohnung war von selbst wieder ausgegangen. Als Polizeibeamte genauer nachschauen, was da los ist, machen sie jedoch eine Entdeckung, die sie ihr Leben lang verfolgen wird. Auf dem Bett von Haas liegt Katharin. Ihr Körper ist blutüberströmt. Offenbar wurde mehrmals auf die junge Frau eingestochen. Mit einem Messer in die Brust und in den Hals. Anscheinend hat der Täter auch versucht, Teile ihrer Genitalien abzuschneiden. Der gesamte Unterleib der jungen Frau ist grausam verstümmelt. So zynisch es klingt, es ist ein ganz klassischer Fall eines Lustmordes. Wie sich bei der Obduktion herausstellen sollte, hat der Täter auch noch versucht, Katharin zu vergewaltigen, bevor er insgesamt 7-mal auf sie einstach und sie verstümmelte. Anschließend hat der Täter Feuer gelegt, um die Spuren zu verwischen. Naja, und als Mörder kommt jetzt auch nur einer in Frage. Karl Otto Haas, der Wohnungsbesitzer und Vermieter von Katharin. Der hat sich nämlich verdächtigerweise aus dem Staub gemacht. Von ihm fehlt jede Spur. Die Ermittlungen. Schon bald wird landesweit nach Karl Otto Haas gefahndet. Sein Bild ist in allen Zeitungen und im kostenlosen Newsletter auf Steady unter steady.com/mörderisch, aber nur so als Anmerkung. Auch in der Vergangenheit von Haas wird gegraben und da stellt sich heraus, dass der 24-Jährige schon mehrfach Kontakte mit der Polizei hatte, also die Form der Kontakte, die der ganz, ganz unangenehmen Art. Haas wird 1949 als Sohn eines Werksarbeiters geboren. Die Mutter, die ist Hausfrau. Der Vater hat sich erhängt, als der kleine Otto 6 Jahre alt war, was sicher auch nicht gerade zu einer gesunden psychischen Entwicklung beigetragen hat. Mit 14 wird Karl Otto erstmals auffällig, weil er mehrere Einbrüche begeht. Dabei hat er eine eigene Methode entwickelt. Er dreht am Tatort die Sicherungen aus dem Kasten. Damals gab es ja noch diese großen, grauen, runden Sicherungen, die man einfach rausschrauben konnte. Um sich Licht zu machen, verwendete Haas Streichhölzer, die er einfach auf den Boden warf, sobald sie abgebrannt waren. Er hinterlässt am Tatort also immer eine Spur von verkohlten Streichholzresteln. Dieses Vorgehen ist so auffällig, dass es sogar später als Lehrmaterial in der Polizeischule verwendet wird. Und nur eine kleine Anmerkung von mir, dieses Vorgehen ist nicht nur in der Polizeischule, es ist auch ausgesprochen dämlich. Weil, ich meine, wer hinterlässt schon freiwillig unzählige Spuren? Erstens sind die Fingerabdrücke auf den Sicherungen, zweitens sind da womöglich Dutzende Streichhölzer am Tatort. Ja, und was bringt das überhaupt? Dreh halt das Licht auf, du Depp. Aber mir wurde ja schon mitgeteilt, ich soll keine Tipps für Verbrecher geben, also bin ich jetzt doch schon wieder ruhig. Nach einem Einbruch in das Pfarramt in Krieglach wird Haas geschnappt und wandert erst einmal ein paar Jahre in den Häfen. Im Jahr 1969 kommt er raus und ein Geistlicher wird sein Bewährungshelfer. Ja genau, na, da kann sicher nichts schiefgehen, wenn man den Mesner von Figritz Bautschen die Obhut über Verbrecher überlässt. Da bin ich mir ganz sicher. Doch Haas bleibt vorerst unauffällig. Er hat eine Wohnung, ein geregeltes Einkommen. Er hat sogar eine Freundin, die ist 2 Jahre älter als er und stammt aus der Oststeiermark. Moment, der Sexualmörder hat eine Freundin? Wo ist die jetzt? Die Polizei ermittelt. Und tatsächlich, die Geliebte von Haas ist am Leben. Na immerhin. Wobei man muss dazu sagen, dass sie mittlerweile die Ex-Freundin von Haas ist. Sie hat sich erst vor kurzem, also vor knapp 4 Wochen, von ihm getrennt. Warum, wollen die Ermittler wissen? Naja, sie fand da so einen eigenartigen Zettel bei den Sachen von ihm. Was da drauf stand? Ein Mädchen wird einmal für alles büßen, hatte Haas da drauf gekritzelt. Die 26-Jährige hat ihren Freund daraufhin zur Rede gestellt. Da habe er ein Gesicht gemacht, das furchterregend war, berichtet die Frau. Daraufhin habe sie die Flucht ergriffen und sich von Karl Otto Haas getrennt. Na und wo ihr Ex-Freund abgetaucht sein könnte, ja, das weiß auch sie nicht. Also geht die Polizei den Weg an die Öffentlichkeit und gibt die Details über die Bluttat an die Presse weiter. Schon bald sind die Zeitungen voll mit Berichten über den Mord in Graz und auch mit dem Phantombild des flüchtigen Verdächtigen. Und wie das so ist bei solchen Veröffentlichungen, gehen plötzlich hunderte Hinweise bei der Polizei ein. Und sie alle sind unbrauchbar. Vor allem aus Gradkorn gibt es immer wieder Tipps, dass Haas auf der Straße gesehen wurde. Doch jedes Mal, wenn die Polizei dort auftaucht, stellt sich der Hinweis als falsch heraus. 6 Tage lang geht das so. Die kuriose Verhaftung. 6 Tage nach der grausigen Tat kennt Graz und Umgebung natürlich nur ein Thema. Wo ist der Sexualmörder? Da sitzt ein Arbeiter in Gradkorn bei einem Bier. Ein Pärchen vom Nachbartisch bittet den Mann, ob er die beiden nicht schnell nach Graz fahren kann. Der Arbeiter hat schließlich ein Auto. Der Mann willigt ein. Jetzt muss man dazu sagen, dass Gradkorn und Graz wirklich in unmittelbarer Nähe zueinander liegen. Ja, vom Hauptplatz in Gradkorn in die Innenstadt von Graz braucht man mit dem Auto rund 20 Minuten und da ist der Stadtverkehr schon eingerechnet. Die Außenbezirke von Graz kann man in 8 oder 9 Minuten erreichen, also eine Weltreise ist was anderes. Der Arbeiter willigt also ein, das Liebespärchen schnell nach Graz zu bringen. Es ist ja wirklich nur ein Schupfer. Als der Mann mit den beiden Fahrgästen durch Gradkorn fährt, fällt ihm eine Gestalt am Gehsteig auf. Die sieht doch aus wie der Haas. Der Arbeiter kennt den gesuchten Mörder, denn der ist mit dem Verlobten des Mordopfers befreundet. Und dieser Arbeiter ist sich jetzt sicher, da schleicht ein Mörder rum. Na und was macht der pflichtbewusste Österreicher? Na klar, er bringt zuerst einmal das Pärchen in die Landeshauptstadt. Na versprochen ist ja versprochen. Als er zurückfährt, sieht er am Ortsende von Gradkorn wieder einen Mann herumgehen, mitten in der Nacht. Ja, das ist doch sicher der Haas. Jetzt reicht's. Der Mann, jetzt geht er auf den Gendarmerieposten in Gradkorn. Ja, der ist gerade mit nur einem Beamten besetzt und der ist schon richtig genervt. Ich hab den Haas gesehen, sagt der Arbeiter. Gebiete, den Haas haben seit schon 20 Leute gesehen, schlechte. Außerdem bin ich da allein, was soll ich denn machen, sagt der Beamte. Also dieser Dialog ist nicht so wortgenau überliefert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er genauso abgelaufen ist. Der Arbeiter tut wie ihm geheißen und schleicht sich. Er fährt nach St. Stephan weiter. Da gibt es nämlich noch ein Wirtshaus. Also sind nicht einmal 2 Kilometer. Da sieht er auf dem Gehsteig wieder eine Gestalt. Das ist schon wieder der Haas. Zum 3. Mal heute sieht er den Mörder. Jetzt hat er genug. Er nimmt die Arbeit der Polizei selbst in die Hand. Er geht ins nächste Gasthaus und schreit einmal in die Gaststube. Ich hab den Haas gesehen. Helft's mir. Sofort springen 2 weitere Arbeiter auf und die 3 Männer nehmen die Verfolgung auf. 2 gehen zu Fuß, einer heftet sich mit dem Auto an die Fersen des Verdächtigen. Tatsächlich gelingt es den 3 Männern, den Mann einzuholen. Als sie in seine Nähe kommen, rufen sie: Stehen bleiben, Kriminalpolizei, Hände hoch! Haas erschrickt, bleibt tatsächlich stehen und reißt die Arme in die Luft. Aber ich will einen Ausweis zeigen, sagt Haas. Guter Tipp übrigens, immer einen Ausweis zeigen lassen. Ja, auch bei uniformierten Beamten. Einer der Arbeiter zeigt ihm einen Ausweis und Haas fällt darauf hinein. Der Haas, der ist nämlich so kurzsichtig oder wie wir wenig charmant sagen, schaßaugert, dass er gar nicht erkennt, was ihm sein Verfolger da unter die Nase hält. Es war nämlich ein Zigarettenbackerl. Tja, Pech. Einmal mehr wird die Gendarmerie gerufen. Ja, und diesmal sind die deutlich motivierter als noch vor ein paar Stunden. Schnell ist klar, das ist wirklich der Haas. Der Mörder ist geschnappt. Fall gelöst, Case closed, tolle Polizeiarbeit. Ach ja, die 70er, ich sag's immer wieder. Da war die österreichische Polizei so in der Gesamtbetrachtung nicht ganz auf der Höhe ihrer Leistungsfähigkeit, um es einmal diplomatisch zu sagen. Ein Massenmörder will ich sein. Als die Ermittler Haas im Gewahrsam haben, stellt sich schnell heraus, dass der noch weitere Morde geplant hatte. Er hatte noch während seiner Flucht Drohbriefe an eine Sekretärin und eine Wirtin aus Graz verschickt. Darin kündigte er den einigermaßen schockierten Damen nicht nur ihr baldiges gewaltsames Ableben an, sondern schilderte ihnen auch im Detail, was er mit ihnen anstellen werde. Ihr wisst schon, die Schnitzerei an den Genitalien, die war da ebenfalls im Detail beschrieben. Unterzeichnet sind die Briefe mit »Dein Mörder«. Ein sympathischer Kerl. Die Empfängerinnen dieser Briefe standen sogar teilweise unter Polizeischutz. Die Mutter des bis dahin einzigen Opfers, also von Katharin, war übrigens durch eine Krankheit dabei zu erblinden. Sie kam wenige Tage nach dem Mord extra nach Österreich, um ihre Tochter noch einmal zu sehen, bevor sie endgültig ihr Augenlicht verlieren würde. Katharins Körper wurde nach Frankreich überstellt und dort beigesetzt. Noch am Gendarmerieposten legt Haas ein volles Geständnis ab. Mehr noch, er gibt sogar mit seinen noch geplanten Taten an. Österreich und Europa, na das soll endlich auch mal einen Massenmörder haben. Er möchte als der größte Frauenmörder aller Zeiten in die Geschichte eingehen. 10 Damen möchte er mindestens umbringen. Dann hat er seinen Zenit erreicht. Ja, und jetzt stellt ihr euch einmal vor, ihr seid der eine Polizist in Gradkorn, der normalerweise Falschparker, Schnellfahrer bestraft und mal einen Angsoffenen aus dem Verkehr zieht. Und schwupps sitzt im Nachtdienst einer vor dir, der dir erklärt, er möchte der größte Massenmörder der Geschichte werden und ganz viele Trophäen bestehend aus Teilen weiblicher Geschlechtsorgane sammeln. Na, wann das einmal kein richtig beschissener Dienst ist. Mit der Einstellung war übrigens auch der Prozess gegen Haas dann relativ schnell erledigt. Vor allem, weil Haas dabei Folgendes von sich gab. Zitat: Ich liebe und ich hasse alle Frauen und ich werde als größter Frauenmörder aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Ja, das sagt der Haas vor einem Richter. Naja, und der Richter, der konnte dann auch gar nicht anders, als ein lebenslanges Urteil zu verhängen. Haas geht also ins Gefängnis und das für eine ziemlich lange Zeit, wie es scheint. Oder? Naja, sagen wir so, die Geschichte von Karl Otto ist noch lange nicht vorbei und sie wird sogar noch blutiger. Die kurze Haft des Lebenslänglichen. Lebenslänglich heißt in Österreich bis zum Tod. Aber nach 15 Jahren kann man erstmals einen Antrag auf Entlassung auf Bewährung stellen. Und normalerweise kommt man nach 20 Jahren aus dem Gefängnis frei, außer man ist auch in der Haft auffällig und versucht etwa mit einer Kettensäge jemanden umzubringen oder sich selbst das Bein abzusägen, um dann die eigene Therapeutin umzubringen, wie es etwa Franz Stockreiter aus Episode 51 getan hat. Den Fall erwähne ich deshalb, weil der spielt ungefähr zur gleichen Zeit und wird das Geschehen später noch maßgeblich beeinflussen. Ganz kurz zur Zusammenfassung. Franz Stockreiter hat aus Eifersucht seine Freundin und deren Mutter ermordet und später in Haft wurde ihm eine positive Prognose gestellt und er sollte auf seine Entlassung vorbereitet werden. Doch er hatte sich in seine Therapeutin verliebt, als diese seine Liebe aber nicht erwiderte, ermordete er sie mit einem Cutter. Aber zurück zu Haas. Der sitzt also lebenslang in der Kalau ein und wie jeder Lebenslängliche, wie man bei uns sagt, stellt er nach 15 Jahren einen Antrag auf vorzeitige Entlassung. Ja, natürlich tut man das, wenn es die Möglichkeit gibt, ganz nach dem Motto, hilft's nix, schaut's nix. Der frühestmögliche Zeitpunkt ist für Haas der 22. November 1988 und genau an dem Tag stellt er den Antrag. Der wird aber aus Zitat, spezial- und generalpräventiven Gründen abgelehnt, was jetzt so ziemlich alles heißen kann. Aber Haas wird in den sogenannten Entlassungsvollzug überstellt. Das ist eine Form der Haft, in der Gefangene auf die Freiheit vorbereitet werden, insbesondere auf ein Berufsleben nach einer sehr, sehr langen Haftstrafe. Haas, naja, der war ja als Tischlergeselle einigermaßen begabt. Also darf er das Gefängnis für seine Arbeit verlassen. Naja, klar, eine Küche kann man eben nur vor Ort montieren, da muss man zur Kundschaft fahren. Im Jahr 1989 nimmt ihn die Anstaltspsychologin aus der Kalau mit nach Hause. Die Kalau, das ist eben diese Haftanstalt in Graz, die ist berühmt-berüchtigt. Und die Psychologin, ja, die nimmt ihn mit. Er soll als geschickter Tischler beim Bau ihres Hauses mithelfen. Haas macht das. Doch in einer Pause schafft er es, unbemerkt abzuhauen. Am nächsten Tag stellt er sich aber der Gendarmerie. Er wurde wieder in die Kalau eingeliefert. Als, naja, Strafe erhielt er einen dreiwöchigen Hausarrest, durfte das Gefängnis also nicht verlassen. Ja, da hat die Justiz die ganz harten Bandagen ausgepackt. Danach war der Fluchtversuch nichts weiter als ein kleiner Aktenvermerk. 2 Monate später stellte Haas erneut einen Antrag auf bedingte Entlassung. Dieser wurde von einem Grazer Gericht aber abgelehnt, weil ein Professor für Psychiatrie ihn nach wie vor für gefährlich hielt. Dennoch wird Haas am 12. Juli 1991 in die Justizanstalt Wien-Mittersteig überstellt. Dabei handelt es sich um eine Anstalt für zurechnungsfähige, geistig abnorme Rechtsbrecher. Heute sagt man da auch forensisch-therapeutisches Zentrum dazu. Die Hauptaufgabe ist es, die Täter auf ein Leben nach der Haft vorzubereiten. Das beinhaltet therapeutische Ausgänge, Haftunterbrechungen oder sogar Hafturlaub. Haas war aber nie im dortigen Maßnahmenvollzug. Der wollte selbst nach Mittersteig, denn er hat selber den Antrag dazu gestellt. Er hat mit der Anstaltsleiterin ein Gespräch geführt und die gelangte zur Überzeugung, dass Haas eine Therapie brauche, die man ihm in Mittersteig geben könne. Im Gefängnis in Wien nahm Haas auch an wöchentlichen Therapiestunden teil und wurde von der Anstaltsleitung als kooperativ und engagiert beschrieben. Deshalb wurde ihm auch relativ schnell erlaubt, dass er an Gruppenausgängen teilnimmt. Außerdem sollte er beim Wirtschaftsförderungsinstitut in Wien seine Meisterprüfung zum Tischler ablegen. Haas wurde dafür großzügiger Hafturlaub genehmigt. Er durfte bis zu 3 Tage draußen bleiben, am Stück, ohne Bewachung. Auch die eigentlich vorgeschriebenen Alkoholkontrollen bei seiner Rückkehr in das Gefängnis wurden äußerst lax ausgelegt. Nur 3-mal wurden Alkotests bei ihm vorgenommen. Als einer davon positiv ausfiel, hat man lieber ganz drauf verzichtet und Haas durfte auch wieder gerne besoffen in die Haft zurückkehren. Ha, Österreich. Kann man das so richtig vorstellen? Ja, dann testen wir halt nimmer. Wenn der wirklich angesoffen kommt, haben wir nur die Scherereien. Also lassen wir es lieber. Ganz, ganz klassisch. Das alles hielt die Anstaltsleitung in Mittersteig nicht davon ab, für Haas eine bedingte Freilassung zu fordern. Ein gerichtspsychiatrisches Gutachten stellte aber erneut fest, dass Haas nicht für eine Entlassung geeignet sei und dass von ihm immer noch eine Gefahr ausgehe. Egal, ein Gericht lehnte zwar die Freilassung ab, genehmigte aber immer mehr Freigänge für den Mörder. Der Mörder in Freiheit. Naja, und was macht ein lebenslänglicher auf Freigang? Na, der besucht seine neue Freundin. Haas, mittlerweile 43 Jahre alt, mit einem gepflegten Schnauzbart, na, der war gar nicht unattraktiv. Und wie das bei Mördern so ist, die haben immer Groupies. Und so meldete sich eines Tages eine gewisse Maria H. bei ihm. Haas und Maria wurden Brieffreunde. Die Nächte in Freiheit verbrachte Haas bei seiner neuen Freundin, in der Berggasse, in Wien-Alsergrund. Maria war eine geschiedene Frau mit 4 Kindern und sie hatte Haas schon öfter im Gefängnis besucht und ihm sogar einen Schlüssel zu ihrer Wohnung in den Häfen gebracht. Haas konnte also dort ein- und ausgehen, wie es ihm gefiel. Und das tat er. Am Donnerstag, dem 4. November 1993, war Haas alleine in der Wohnung. Da stahl er 30.000 Schilling aus einer Geldbörse seiner Freundin. Das ist nach heutigem Geld, das entspricht zu etwa 4.300 Euro. Seine Freundin kam ihm natürlich auf die Schliche und stellte ihn zur Rede. Es sei eine Kurzschlusshandlung gewesen und es tut ihm ja so leid. Aus Mitleid schenkte ihm die Frau sogar noch 3.000 Schilling obendrauf. Wozu er die gebraucht hat, das wollte sie gar nicht wissen. Am nächsten Tag, da hatte Haas immer noch Freigang. Von dem Diebstahl, von dem Geld wusste die Justiz natürlich nichts. Und eigentlich sollte er zum Wifi gehen und dort für seine Meisterprüfung arbeiten. Aber der ging lieber in die Wohnung seiner Freundin. Warum? Naja, die war bei der Arbeit. Zu Hause war nur der 13-jährige Sohn von Maria. Peter hieß er. Als Maria an diesem Abend von der Arbeit nach Hause kommt, findet sie Peter in ihrem Schlafzimmer. Der Teenager liegt auf dem Bett. Er ist blutüberströmt. Seine Geschlechtsteile wurden verstümmelt. Was genau sich in der Wohnung zugetragen hat, ist bis heute unklar. Klar ist nur, dass Haas eskaliert ist. Er hat über 60 Mal auf Peter eingestochen und dann wieder an den Geschlechtsteilen seines Opfers herumgeschnitzt. Ach ja, die Geldbörse mit den nun 27.000 Schilling, die fehlte auch. Jetzt beginnt eine Großfahndung nach Haas. Schließlich konnte nur er der Mörder von Peter sein. Außerdem passt die Tat genau in sein Vorgehen. Und wieder war es Gradkorn in der Steiermark, wo man den Mörder vermutete. Diesmal stellten sich die Hinweise aber tatsächlich als falsch heraus. Aus allen Winkeln Österreichs kamen plötzlich Hinweise, wo sich Karl Otto Haas aufhalten sollte. Doch nichts davon stellte sich als wahr heraus. Ermittler des Wiener Sicherheitsbüros durchsuchten die Zelle von Haas in der Justizanstalt Mittersteig. Naja, logisch, man erhoffte sich Hinweise auf den Aufenthaltsort. Kurt Totzer hat den Fall für die ORF-Serie Tatsachen aufgearbeitet. Er schreibt, Zitat: Was sie fanden, warf nicht nur ein neues Licht auf die Psyche des Mörders, sondern auch auf die Zustände in diesem Spezialgefängnis. Haas hatte in seiner Zelle Nageljagd, Lippenstift und Lockenwickler und offenkundig nicht als Souvenir, sondern zum eigenen Gebrauch. Der Frauenmörder, der sich im Gefängnis ab und zu in eine Frau verwandelte, heißt es in dem Buch. Ja, das mag vielleicht ein interessantes Detail sein, aber ich glaube, Totzer macht hier einen klassischen Fehler von Chronikjournalisten. Sie lassen sich von Details mitreißen und glauben, in Nagellack und Lippenstift einen Beweis für eine angeblich gestörte Psyche zu finden. Das ist meiner Meinung nach etwas zu weit hergeholt. Lippenstift und Lockenwickler sagen halt genau gar nichts drüber aus und auch schon gar nicht über die Zustände in einem Gefängnis. Ich will da jetzt Haas oder die Gefängnisleitung gar nicht verteidigen, aber das ist einfach zu weit hergeholt. Dass Haas ein zutiefst gestörter Mensch ist, das beweist er schon durch seine Taten, nicht durch ein paar Requisiten in seiner Zelle. Denn grausame Taten, ja, die würden noch folgen. Überfall auf eine Nonne. Es ist Montag, der 22. November 1993. 17 Tage sind seit dem Mord an Peter vergangen. Die aus Linz stammende Schwester Erika vom Orden der kleinen Schwestern Jesu besuchte die Waldandachtskirche beim Höttinger Bild bei Innsbruck. Sie sitzt auf der Kirchenbank und betet andächtig. Da nimmt ein Mann in dreckiger Kleidung neben ihr Platz. Sie nickt dem Mann freundlich zu. Doch der greift in seine Manteltasche und zieht ein Messer hervor. Er sticht mehrere Male auf die Ordensschwester ein. Er sticht ihr in die Brust und ins Gesicht. Die 34-jährige Ordensfrau beginnt zu schreien, doch niemand hört sie. Sie wehrt sich mit allen Kräften und schafft es tatsächlich, sich nach draußen zu schleppen. Sie schafft es in ein nahes Wirtshaus, wo sie um Hilfe ruft. Ihr Angreifer, der ließ plötzlich von ihr ab und ist irgendwo im Wald verschwunden, wird die schwer verletzte Frau den eintreffenden Polizisten erklären. Doch bevor Verstärkung eintrifft, machen sich zwei Polizisten alleine auf die Suche nach dem Angreifer. Die Suche sollte nicht lange dauern. Nach nicht einmal einer halben Stunde springt plötzlich ein Mann hinter einem Baum hervor. Er hat ein Stemmeisen gezückt und will auf einen Beamten losgehen. Dieser schafft es, seine Waffe zu zücken und gibt zwei Schüsse auf den Unbekannten ab. Der Angreifer bricht sofort tot zusammen. Die Beamten wussten zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass es sich bei dem Toten wirklich um Karl Otto Haas handelt. Erst als man die Fahndungsfotos abgleicht, ist man sich sicher. Die Fingerabdrücke von Haas werden per Flugzeug aus Wien eingeflogen und in Innsbruck mit jenen des Erschossenen abgeglichen. Spät nachts herrscht Gewissheit. Karl Otto Haas, der zweifache Sexualmörder, der Freigänger aus dem Gefängnis, ist tot. Nachwirkungen. Ein Mörder, der Freigang bekommt, ein Kind umbringt und dann noch eine Nonne attackiert. Na, da haben wir den Salat. Und der Aufschrei war natürlich groß, wie ihr euch vorstellen könnt. Politiker wie der verstorbene FPÖ-Chef Jörg Haider wittern einen politischen Skandal. In der ORF-Talksendung Club 2 versucht der Chefpsychiater der Anstalt Mittersteig den Entlassungsvollzug zu verteidigen. Da kommt in die Sendung, also in die Live-Sendung, ein Telefonanruf. Es ist die Staatsanwältin Liane Höbinger-Lehrer. Sie widerspricht nämlich den Darstellungen des Psychiaters. Moderator Josef Brockal lädt die Staatsanwältin daraufhin direkt ins Studio ein. Und die sagt, ich bin zwar schon im Pyjama, aber ich muss zu dem Thema etwas sagen. Schließlich kenne ich die Akte Haas, sagt die Frau, die dann auch tatsächlich ins Studio kommt. Sie meint, Haas hätte Anleihen bei Jack the Ripper genommen und hätte auf gar keinen Fall entlassen werden dürfen. Und schon gar nicht hätte er bei einer Freundin und deren Kindern bleiben können. Die Staatsanwältin kritisiert die Zustände in Mittersteig und den laxen Umgang mit der Sicherheit dort. Ein paar Tage später leitet das Justizministerium Ermittlungen ein. Nein, nicht gegen die Anstaltsleitung, sondern gegen die Staatsanwältin. Die habe nämlich mit ihren Aussagen ihre Amtsverschwiegenheit verletzt, weil sie Missstände in der Öffentlichkeit angeprangert habe. Ja, das ist Österreich, wo das Amtsgeheimnis bis heute jede Transparenz gilt. Österreich ist übrigens das letzte Land in Europa, das sich so ein Gesetz noch leistet. Aber jetzt soll ja alles besser werden. Na, wer's glaubt. Aber es gibt auch politische Konsequenzen. Seit dem Fall Haas müssen sämtliche Freigänge vom Justizministerium genehmigt werden. Außerdem wurde ein professionelles Kontrollsystem eingeführt. Bislang hatte man sich auf das Gespür der Anstaltsleitung verlassen, wer ungefährlich genug für einen Ausgang ist. Durch den Fall Haas wurden einheitliche Standards und Verfahren etabliert. Die Anstaltsleiterin von Mittersteig, Evelyn Kutterleck, wurde in die Justizanstalt Schwarzau strafversetzt. Obwohl das ein Wort ist, das der österreichische Beamtenapparat nicht kennt. Dort redet man von Zuteilung. Wer also in Österreich zuteilen geht, der wurde strafversetzt. Woher ich das weiß? Tja, es gab mal einen Fall einer solchen Zuteilung eines Beamten, an dem ich nicht ganz unbeteiligt war. Kutterleck, die Strafversetzte, die wehrt sich. Nicht sie habe versagt, sondern die Therapeuten. Eine Untersuchung der Vorfälle kam jedoch zu dem Schluss, dass die Anstaltsleiterin Freiheitsmaßnahmen mit einem derart ausgeweiteten Maß angeordnet hatte, dass die dafür notwendige Kontrolle und Überwachung gar nicht mehr möglich gewesen sei. Wieder alle Regeln der Vernunft, heißt es in dem Untersuchungsbericht. Zudem sprach die Arbeitsgruppe von einer schlampigen Dokumentation der Personalakten von Häftlingen, wo wesentliche und für eine rechtsstaatliche Überprüfung notwendige Umstände keinen Niederschlag gefunden hätten. No brak. Kutterleck sah das anders. Sie sei das Bauernopfer gewesen, um den Justizminister zu decken. Norbert Minkendorfer war lange Jahre Chef von Mittersteig. Er sagte später, der Fall Haas hat bei anderen Häftlingen hunderte Jahre Freiheitsstrafe ausgelöst, weil mit Haas sind 3 oder 4 ebenfalls zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilte Sexualmörder auf Freigang gewesen. Die wurden alle eingezogen und ein Großteil von denen ist bis heute nicht entlassen worden. Naja, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ja, das überlasse ich euch jetzt einmal zu entscheiden. Musik. Klugschiss zum Schluss. Das Anhalterecht. In unserem heutigen Fall wurde der Täter geschnappt, weil drei Arbeiter den gesuchten Mörder auf eigene Faust angehalten haben. Und da stellt sich die in Österreich unglaublich wichtige Frage, ja dürfen's denn das? Die kurze Antwort, ja. Jeder hat in Österreich das sogenannte Anhalterecht. Die deutsche Variante heißt übrigens Jedermann Festnahme und sagt im Wesentlichen genau dasselbe aus. Und zwar darf man in Österreich und auch in Deutschland eine Person in drei Fällen anhalten. Wenn diese bei einer strafbaren Handlung in flagranti erwischt wird, wenn unmittelbar zuvor eine strafbare Handlung ausgeführt wurde oder wenn nach ihr gefahndet wird. Ihr dürft also euren Nachbarn nicht festnehmen, weil euch der seit dem letzten Dorffest noch 10 Euro schuldet. Das wird eher nix. Die Anhaltung einer Person muss auf verhältnismäßige Weise erfolgen. Wenn ihr also einen Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt und ihn anhaltet, indem ihr ihn mit dem Auto überfahrt, wird das wohl nicht als verhältnismäßig durchgehen. Aber denjenigen am Krawall packen, wie man bei uns in Österreich sagt, na, das wird wohl drin sein. Wenn ihr den Täter oder die Täterin einmal in Gewahrsam habt, dann müsst ihr sofort die nächsten verfügbaren Organe der öffentlichen Ordnung rufen, wie es im Gesetz heißt. Das klingt jetzt furchtbar hochtrabend, ihr wählt also in Österreich einfach 133. Das Anhalterecht in Österreich heißt übrigens deshalb so, weil das Wort Festnahme nur die Polizei gebrauchen darf. Ja, Ordnung muss sein, da nehmen wir es jetzt schon einmal genau. Wenn der von euch Festgenommene versucht zu fliehen, dann wird die Sache wieder komplizierter. Wie gesagt, mit dem Auto drüber fahren ist nicht okay. Der Gebrauch von Schusswaffen übrigens auch nicht, nur falls die Frage dann in den Kommentaren wieder auftaucht. Bei einem sanften Bodycheck samt anschließendem Tackling wird man wahrscheinlich aber eher ein Auge zudrücken. Also, wenn ihr jemanden erwischt, macht von eurem Anhalterecht Gebrauch. Es sei denn, die sind eine achtköpfige Pumperbande aus dem Fitnessstudio, dann ist es vielleicht gescheiter, ihr ruft aus dem Verborgenen die Polizei. Ich habe übrigens selbst vor einem Monat von meinem Anhalterecht Gebrauch gemacht. Ich habe nämlich am Bahnhof einen Typen gesehen, wie er versucht hat, das Schloss an meinem Elektroroller aufzubrechen. Als er mich gesehen hat, ist er schnell verschwunden. Ich habe mich auf meinen Roller geschwungen und in Todesverachtung die Verfolgung aufgenommen. Tatsächlich konnte ich den Täter festhalten, wahrscheinlich, weil ich so bedrohlich ausschaue. Was sehe ich da? Der hat mir meine Handschuhe aus der Tasche am E-Roller geklaut. Na, da hat's mir gereicht und ich habe pflichtbewusst die Polizei gerufen. Die kam dann auch und hat den Dieb festgenommen. Und ich fühle mich seitdem wie Batman, der auf den Straßen für Ordnung sorgt. Nur ist es in meinem Fall eben nicht Gotham City, sondern eine Bahnhaltestelle im Weinviertel. Naja, jeder Superheld muss einmal klein anfangen. Na, und das war sie auch schon wieder, die 61. Episode von Mörderisches Österreich, Kinder, wie die Zeit vergeht. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr mir auf steadyhq.com/mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Ralf, Dagmar, Sarah, Michthilde, Sigi, Nathalie, Eva, Bianca, Björn, Elisabeth, Patricia, Alexandra, Jaulustus, Bianca, Bernd, Lara, Martin, Natascha, Johannes, Ingmar, Juliana, Daphne, Thomas, Chris, Bernhard, Annemarie, Petra, Haji, Anna, Monika, Philipp, Diana, Iris, Kilian, Magda, Elisabeth, Axel, Josef, Conny, Stefan, Barbara und Karina, die diesen Podcast unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäterin oder Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen und das ganz ohne Werbung. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal ist es das Fahndungsfoto von Karl Otto Haas. Wenn euch ein monatliches Abonnement zu viel ist oder ihr nicht noch einen Abbucher auf eurem Konto gebrauchen könnt, glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede, ich kann das nämlich auch überhaupt nicht gebrauchen, dann könnt ihr mir via paypal.me@moepodcast eine kleine Spende zukommen lassen. Vielen Dank an Florian, Anna, Katharina, Ingrid, Annette, Rita, Astrid, Johanna, Juliana, Christian, Rita, Johannes, Ingrid, Lieselotte und Andrea, die mich in meiner Arbeit unterstützen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes auf Simplecast. Wenn ich mir etwas wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify. Ich habe auch gesehen, da könnt ihr Fragen stellen, was mich sehr freut. Das Problem ist nur, ich habe noch immer nicht rausgefunden, wie man antwortet. Also habt ein bisschen Nachsehen mit mir und schreibt mir bitte lieber eine Mail. Es wäre einfacher. Egal, ich freue mich über Reviews, überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Das geht übrigens auch auf Apple. Und wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise für einen neuen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Nachricht auf Steady. Außerdem habe ich eine Mailadresse namens mösterreichpodcast@gmail.com, an die könnt ihr euch auch wenden. Schaut auch gerne auf YouTube vorbei, dort könnt ihr den Podcast anschauen. Das geht irgendwie vollautomatisch und es ist dunkle Technomagie, es ist faszinierend. Und wenn ihr von dem ganzen Mord und Totschlag hier auf diesem Kanal einmal eine Pause braucht, dann hört doch mal bei der Steuerfrau rein. Bei Steuerfrau, dem Podcast, spreche ich nämlich mit einer echten Steuerfrau über ein Thema, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe, nämlich Segeln. Die Fachfrau erklärt, wie das Leben auf hoher See funktioniert oder wie man an Bord tut, also wie man zum Beispiel auf die Toilette geht. Höchst interessant. Ich bin da selber einigen Missverständnissen unterlegen, muss ich sagen. Und meistens stelle ich ihr dann sehr unpassende, dumme oder beides Fragen. Und das Ganze soll eigentlich recht lustig sein, habe ich gehört. Steuerfrau, der Podcast überall, wo es gute Podcasts gibt. Die nächste Folge von Mörderisches Österreich erscheint, ich spare mir das jetzt. Schaut einfach am besten auf mörderisch.simplecast.com. Dort sind alle Episoden ganz übersichtlich aufgelistet. Da sind alle Links, da findet ihr alles, was ihr nur haben möchtet. Und außerdem könnt ihr dort euren Lieblingspodcast-Anbieter auswählen, weil Google Podcasts gibt es ja dann jetzt bald nicht mehr oder so, habe ich gehört. Ganz furchtbare Geschichte. Es ist so traurig. Egal. Also, ihr geht's am besten auf mörderisch.simplecast.com. Dort werdet ihr garantiert fündig. Und außerdem habe ich jetzt ein Instagram-Konto. Das ist aber mehr so der inoffizielle Fan-Kanal für meinen Kater Caramello, der heute eigentlich gar nicht in die Aufnahme geplärt hat. Hoffentlich lebt er noch. Na, der lebt sicher noch. Der schläft wahrscheinlich nur gerade. Ja, das war's eigentlich schon. Ich hoffe, ihr fandet die Folge zumindest spannend, weil schön ist sowas ja nie, aber spannend würde mich freuen. Oder wenn ihr euch gut informiert und unterhalten gefühlt habt, freue ich mich umso mehr. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen. Bussi und Baba.